Ja, wir wollen wieder miteinander den zweiten Timotheusbrief aufschlagen, wo ich uns heute aus dem ersten Kapitel die Verse 3 bis 5 vorlesen möchte. Ich lese nochmal von Vers 1 an, dann haben wir den ganzen Zusammenhang. Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis und er weiß, dass er nicht mehr lange leben wird. Und er schreibt ihn an seinen Mitarbeiter Timotheus, der in Ephesus auch von Paulus eingesetzt wurde, um dort der Gemeinde zu helfen. Ich lese uns ab Vers 1 vor, 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, ab Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen gemäß der Verheißung des Lebens in Christus Jesus, an Timotheus, mein geliebtes Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Louis und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Bis hierhin lese ich uns den Text vor. Und wir können jetzt die Fenster wieder schließen, bevor ich dann noch mit uns gemeinsam beten werde. Lieber Herr, wir wollen dir ganz herzlich dafür danken, dass wir an diesem kühlen Wintertag zu dir kommen dürfen. Und wenn jetzt auch es draußen nicht so angenehm ist, so leuchtet bei dir immer ein Licht, das ist dein Licht. Und Herr, wir dürfen dieses Licht auch kennenlernen durch dein Wort. Du hast uns geoffenbart, dass du wirklich der Erlöser bist und gekommen bist und Mensch geworden bist. Und wir danken dir ganz herzlich dafür, dass wir das haben verstehen können. Und dass wir jetzt dein Wort auch, Herr, lieb haben können und darin lesen können. Und auch heute Morgen haben wir es gelesen, aber es reicht nicht aus. Wir brauchen deine Hilfe und Anleitung, es auch zu verstehen. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns leitest durch deinen Geist in deine Wahrheit. Schenke Gnade zum Hören wie auch zum Reden. Amen. Da mein Text so kurz ist, darf ich ihn noch einmal vorlesen. Paulus wendet sich an den Timotheus und er schreibt Vers 3 bis Vers 5 folgendes. Ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Louis und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Wir haben hier einen Einblick nicht nur in die Anliegen, die der Paulus dem Timotheus auch weitergibt und an die Erinnerung, die der Paulus über den Timotheus hat, sondern wir haben hier wirklich auch einen Einblick in das geistliche Leben des Paulus. Ja, das können wir wirklich sagen. Wenn wir uns nochmal so das vor Auge führen, wie er es selber in diesem Brief gesagt hat, im Kapitel 4, Vers 6 sagt er, ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Damit meint er sein Heimgang, ein Aufbruch. Also bitte denkt daran, wenn es ans Sterben geht, ist es nicht ein Abschied nehmen und ein Aufhören, sondern es ist ein Aufbruch. Also das müssen wir heute ganz neu lernen in einer Welt, wo uns immer wieder erklärt, dass mit diesem Leben, wenn es dann zu Ende ist, alles aus ist. Nein, es ist für die Kinder Gottes ein Aufbruch. Und das ist gut, das so zu lesen. Aber es bedeutet eben doch auch, dass der Paulus in seinem Gefängnis sitzend weiß, dass er ganz bald sterben wird. So, also das ist die Ausgangssituation. Ein Mensch, der gefangen genommen wurde von mächtigen Gegnern. Rom, das römische Weltreich, Nero an seiner Spitze. Und sie habe ihn nun ins Visier genommen und habe ihn ins Gefängnis geworfen. Und dort befindet er sich jetzt. Und sein Ausblick ist einer, dass er eben weiß, ich komme aus diesem Gefängnis nicht mehr raus. Ich werde also in diesem Gefängnis, von diesem Gefängnis an, aufbreche in meine himmlische Wohnung. Ich werde sterben. Und gerade vom Hintergrund her dessen, was ich jetzt gerade auch geschildert habe, ist es so beeindruckend zu lesen, wie unser Paulus eben sein Leben weiter auch dort im Gefängnis führt und wie er sein geistliches Leben dort weiter im Gefängnis pflegt. Dieses geistliche Leben. Und in dieses geistliche Leben wollen wir heute Morgen etwas hineinschauen. Und wir beginnen einmal damit, wo auch unser Vers beginnt. Ich danke, sagt der Paulus in Vers 3. Wenn ihr es bei euch nachschauen wollt, könnt ihr es auch für euch dort nachlesen. Ich danke Gott. Das ist ja außergewöhnlich. Da sitzt jemand im Gefängnis und er leidet. Es ist ein schweres Gefängnis, nicht wie seine erste Gefangenschaft. Und jetzt sagt er, ich danke Gott. Wie geht es überhaupt? Das müssen wir am Anfang zuallererst mal miteinander rausfinden. Wie geht es denn überhaupt, dass der Paulus, der durch den Fleischwolf gedreht wird, jetzt mit all dem, was er erlebt und erfährt, sagen kann, ich danke Gott. Wenn wir das, was da steht, uns genauer anschauen, und das ist eine Hilfe, auch wenn wir das tun, dann findet man raus, dass hier ein Wort gebraucht wird, was an ganz viele andere Bibelstellen mit dem Wort Gnade übersetzt wird. Das Wort für danken ist das Wort, das griechische Wort Charis, Gnade. Und wenn es als Dank übersetzt wird oder danken übersetzt wird, da können wir uns dann dabei denken und sollen uns dabei denken, dass hier jemand dankt, weil er Gottes Gnade hat erfahren dürfen in einer Sache, in einer Angelegenheit, in seinem ganzen Leben für sich selbst oder auch es im Leben von anderen wahrnehmen durfte. Das ist hier damit gemeint. Und damit halten wir das grundlegende mal fest, wenn wir in das Leben des Paulus, in das geistliche Leben des Paulus hineinschauen. Das Grundlegende dabei ist wirklich, was er selber aufgeschrieben hat im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 10. Da kann man das also ganz schön nachlesen. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 10. Da sagt er uns das also ganz klar. Und da kommt das Wort Charis auch wieder vor, was also im 2. Timotheus 1, Vers 3 mit Danken übersetzt wird, oder ich danke. Das wird hier dann übersetzt mit Gnade. Und er sagt Folgendes in 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist etwas Entscheidendes. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wenn wir jetzt auf das geistliche Leben des Paulus schauen, dann schauen wir das von dem Hintergrund her uns an, dass wir sagen, hier blicken wir eigentlich auf das Werk Gottes, hier blicken wir auf Gottes Gnade. Und wie sie im Leben des Paulus sich auch lebendig offenbart hat, er sagt es ja dann auch weiter, seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ich möchte das am Anfang ganz dick unterstreichen. Wenn wir auf das geistliche Leben des Apostels, oder sagen wir mal des Missionars, wie immer wir ihn nennen wollen, Paulus, wenn wir auf ihn also auch schauen, dann schauen wir jetzt nicht auf jemand, den wir, weil er große Taten getan hat, bewundern und sagen, ja, das ist aber ein ganz besonderer Mensch gewesen. Das wäre völlig verkehrt. Wir schauen nicht aus dem Grund auf den Paulus. Und wir stellen auch nicht das fest, sondern wir stellen das eine fest, was die Gnade Gottes, die durch den Herrn Jesus Christus und durch den Geist Gottes in unser Leben hineinkommt, zu tun vermag, was sie im Leben von dem Paulus vermochte zu vollbringen, aber was sie auch in unserem Leben vermag zu vollbringen. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, wenn wir jetzt heute Morgen in unseren Gefängnissen sitzen. Jeder für sich hat sein kleines Gefängnis, also das sage ich jetzt einfach mal so, nicht? Also wir merke das, wir fühlen das. Und wenn wir dann für uns diese Frage stellen, wie komme ich eigentlich dazu, inmitten von den ganzen Schwierigkeiten zu sagen, ich danke Gott, dann möchte ich nicht, dass ihr von euch aus dann das eine mitnimmt, also jetzt muss ich doch noch ein bisschen noch mehr anstrengen, damit ich noch dankbarer sein kann, sondern dass ihr das eine begreift, es ist der Herr Jesus Christus in mir, der dies bewirkt und weiter bewirken möchte. Das ist ganz wichtig zu verstehen, zu begreifen. Es ist seine Gnade in meinem Leben. Und da muss jetzt nicht jemand auf sich schauen und sagen, also sowas, das schaffe ich ja ganz und gar nicht. Ich bin dazu nicht in der Lage. Ich bin eher jemand, der so ein bisschen mürrisch veranlagt ist oder auch eben, sich schwer tut mit dem Danke. Sondern da dürfen wir auf den Herrn blicken und dürfen sagen, Herr Jesus, was du im Leben von dem Paulus vollbracht hast, dass er mitten im Gefängnis kurz vor seinem Tod immer noch ein geistliches Leben geführt hat und dir gedankt hat, das ist das, was du hier auch in meinem Herzen bewirken willst. Das ist Leben aus dem Glauben zu dem Herrn Jesus Christus. Ne? Von dem her leben wir. Und das ist das, was unsere Grundlage bildet. Es ist außergewöhnlich zu sehen, wie der Paulus immer wieder gedankt hat. Das ist immer bei seinem Briefanfang vorhanden. Und ich möchte euch so ein paar kleine Beispiele hier einfach auch mit auf den Weg geben, um uns das so ein bisschen auch in Erinnerung zu rufen. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit. Und jetzt kommt's, euretwegen. Also damit meint er die Geschwister in Korinth. Und die haben ihm also mehr als nur ein paar Probleme verursacht. Aber er sagt hier, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen. Was ist das für eine wunderbare Sache, dass wir durch den Herrn Jesus Christus dahin gebracht werden können, für unsere Geschwister dankbar zu sein. Das ist wirklich etwas, wenn man das also wahrnimmt bei einem Christen, dass er also sagt, ich danke für meine Geschwister. Ich danke dem Herrn für meine Geschwister, die ich haben darf. Ne? Dann ist das etwas, wo wir sehen, das Werk des Herrn Jesus Christus ist hier eines, was also ganz stark auch vorhanden ist. Ich bin dankbar, ich bin Gott so dankbar, dass ich Geschwister haben darf und dass ich für sie da sein könne, aber sie auch für mich da sein könne. Es ist eine ganz großartige Sache. Und nun dankt er Gott aber auch für das Werk, was er sehen darf an den Geschwistern. Nicht? Also 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 3, da sagt er, ich danke Gott. Und dann geht's weiter, wenn ich also unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Ich will das mal zusammenführen, wie es eigentlich auch, wenn man den Nebensatz herausnimmt, gut möglich ist. Und dann erinnert er sich an den ungeheuchelten Glaube, Vers 5, der im Timotheus aus sich befunden hat. Und damit erklärt er im Grunde genommen, ich bin Gott so dankbar für das Werk, welches er in dir auch getan hat. Das ist etwas, was der Herr Jesus im Herzen seiner Kinder bewirkt. Und wo er nun auch die Möglichkeit hat, da kräftig zu wirken, da ist das auf einmal etwas, was beginnt auch im Leben der Kinder Gottes zu wachsen. Sie sehen das Wirken Jesu im Leben ihrer Geschwister. Und sie freuen sich darüber, sie sind dankbar darüber. Es ist wunderschön, wie der Herr Jesus an meinem Bruder und an meiner Schwester wirkt und was sie alles auch erfahren und erleben dürfen in diesem herrlichen Erlösungswerk, welches der Herr an ihnen vollbringt. Das ist etwas, ich möchte euch da heute Morgen ein bisschen mitnehmen und euch auch ermutigen und vielleicht aber auch herausfordern, ne, wenn es um das geistliche Leben des Paulus geht. Ich danke Gott. Ich danke Gott. Ja, ich sitze im Gefängnis. Ja, ich werde schlecht behandelt. Ja, Ich weiß, dass ich nicht mehr lange hier auf dieser Erde leben werde. Aber ich danke Gott. Und jetzt nochmal auf das zurückzukommen. Ich danke Gott, weil ich seine Gnade selber auch erfahren und erlebt habe. Und das hat er erlebt und erfahren, seitdem er in Damaskus dort vor den Toren dem Herrn Jesus Christus auch begegnet ist. Und das ist etwas, was der Herr selber in unserem Herzen wach erhält. Diese Freude an seiner Gnade und seinem Werk an einem selbst. sodass dann in einem Augenblick, wo man ganz vieles hätte anderes vermuten können, das so hervorkommt: Ich danke Gott. Natürlich hätte er jetzt auch sagen können: Ach, mir geht's schlecht. Ach, ich habe ja so viele Probleme. Und ich muss sterben. Und jetzt nicht so, also, dass ich jetzt einfach alt bin und schwach bin. Nein, ich werde umgebracht. Ne? Ich werde also hingerichtet. Ne? Also das hätte er ja alles auch so voranschicken können. Aber es steht da: Ich danke Gott. Und wenn ich das so einmal tun darf, dann möchte ich diesen Nebensatz, der sich nach diesem Ich danke Gott anschließt, mal mit hinzunehmen, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene. Damit sind nicht unbedingt die Eltern von dem Paulus gemeint, die Ausleger. Sie denken eigentlich vielmehr, dass er sich hier mit in die Reihe stellt seiner Vorfahren, Abraham und Isaak und Jakob und all den Propheten des Alten Testamentes. Oh, ich habe dieses große Vorrecht erfahren dürfen, dass ich meinem Herrn, dem lebendigen Gott, dienen darf. Und dafür bin ich dankbar. Und ich darf ihm dienen mit reinem Gewissen. Und dieses Gewissen, das ist gereinigt worden durch das Blut des Herrn Jesus Christus. Was für ein Vorrecht. Ich bin dankbar. Und auch in meinem Gefängnis habe ich ja immer noch die Möglichkeit, so einen Brief zu diktieren und dadurch auch in dem Werk, was mir Gott gegeben hat, weiter voranzugehen. Ich bin dankbar. Was ist das für ein Segen, wenn ein Kind Gottes so weit kommt und damit beginnt zuallererst mal zu sagen: Ich danke Gott. Wie wichtig diese Dankbarkeit ist, erklärt uns der Psalmist im Psalm 50, Vers 23. Und ich hoffe, dass es uns auch vielleicht so ein bisschen mit aufs Herz gelegt werden kann, wenn wir damit so unsere Probleme haben. Da heißt es nämlich im Psalm 50, Vers 23, wer Dank opfert, der ehrt mich. Also wenn wir nun nicht dankbar sind, verunehren wir Gott. Wenn wir in unserem, ja was auch immer, Gebet und unser Leben vor allem dadurch auch uns betätigen, dass wir sagen: Also Herr, es ist ja alles so elend. Ne? Und wir haben gar nicht so diese Fähigkeit, ihm zu danken. Dann fehlt etwas. Ne? Das ist etwas, wo dann im Grunde genommen wir Gott verunehren. Wir sagen im Grunde genommen, nicht so richtig laut, aber leise sagen wir es im Hintergrund dann auch: Nicht, eigentlich sorgst du ja gar nicht für mich. Also du bist ja gar nicht da. Alles läuft schief. Nicht, so ist das ein bisschen. Wir ehren ihn gar nicht da. Dankbarkeit ist etwas, was Gott ehrt. Und deswegen tut er das in allen seinen Kindern auch bewirke, ist das etwas, was durch seine Gnade in den Herzen all seiner Kinder wirklich auch erzielt wird. Wo er mit seiner ganzen Kraft wirkt, dass dies auch geschieht. Jetzt will ich mal die ansprechen, die ganz entmutigt sind und sage: Eigentlich würde ich ja viel mehr auch gerne dem Herrn danken, aber ich schaff's gar nicht so gut. Und dann dürft ihr wisse, dass der dem Paulus es geschenkt hat, dankbar zu sein und auch mitten im Gefängnis vor seinem Ableben Gott zu loben und zu preisen, dass er es euch auch schenken kann. Egal in welchem Gefängnis ihr euch befindet, egal was für Schmerzen ihr gerade auch habt, der Herr vermag euch es zu schenken, ihn zu loben und dadurch auch ihn zu ehren. Und das ist nun etwas, wo wir uns auch auf dem Weg befinden und zugleich auch einen Weg ausgerichtet bekommen. Also es heißt ja, wer Dank opfert, der ehrt mich, und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Man kann es auch übersetzen, dass das eigentlich etwas ist, wo der Herr dann auch unsere Wege ausrichtet und uns segnet. Also es wird nicht in den Übersetzungen immer gleich auch übersetzt, aber das eine ist immer gleich, dass der Herr denen, die wirklich auch ihre Wege ausrichten, Gott zu loben und zu preisen, sie lässt da auch das Heil schauen. Manches Mal kann das mit ein Grund sein, ihr lieben Geschwister, wenn wir so auch durch die Woche gehen und wir sagen, ach, das ist ja fade, es ist nur mühsam, es ist nur Last, dass der Herr uns erinnern muss und sagen muss, weißt du, würdest du in deinem Herzen dankbarer sein können, wäre es für dich schöner. Würdest du die Dinge sehen, die ich dir schenke und geschenkt habe und noch schenken werde, dann wäre es für dich etwas, wo du auch glücklicher und zufriedener sein könntest. Ist das vielleicht manchmal auch mit ein Grund in unserem Leben, dass wir es selber auch so schwer haben, dass wir eigentlich gar nicht dankbar sind, wie das Volk Israel in der Wüste? Wir sagen also, wir haben nicht genügend zu essen, wir haben nicht genügend zu trinken, und dieses Manna ist überhaupt so langweilig. Nicht? Also sie nehmen gar nicht mehr wahr, dass der Herr sie errettet hat und dass er sie aus Ägypten herausgebracht hat. Sie sind nur noch am Schimpfen. Und das ist etwas, wo man sich selber sehr schwer machen kann. Nun möchte der Herr uns daran erinnern, dass er selber uns auch dahin bringen kann, wieder ganz neu dankbar zu werden. Wir brauchen das so dringend. Im Kolosserbrief erklärte Paulus das auch der Gemeinde. Kolosser 3, Vers 15, da können wir das auch nachlesen. Kolosser 3, Vers 15, da heißt es, Kolosser 3, habe ich es jetzt falsch aufgeschrieben, Vers 15, nein, es ist 1. Thessalonicher 5, Vers 18, wo man jetzt lesen. Ich glaube, ich habe da beim Kolosserbrief das falsch aufgeschrieben. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Da heißt es, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Seid in allem dankbar. Ja, wir können es von uns aus nicht so gut. Das weiß ich aus meinem Leben und ihr werdet es aus eurem Leben wissen. Und doch will der Herr uns da zu helfen. Nicht? Erinnert euch bitte daran, was ich gesagt habe. Wenn der Paulus sagt, ich danke Gott, dann sagt er nichts anderes wie, ich danke Gott, weil ich seine Gnade auch erfahren habe. Weil er mir nahe ist, weil er mich trägt, weil er den Timotheus trägt. Und so kann ich auch froh und dankbar sein. Also, der Herr will uns dazu helfen. Einblicke in das geistliche Leben des Paulus. Der Paulus sagt, ich danke Gott, aber er sagt nicht nur ich danke, sondern er sagt auch ich bete. Ich bete, ne? Also wenn wir jetzt auch in Vers 3 das nochmal lese, 2. Timotheus 1, Vers 3. Ich danke Gott, der mich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Mich hat es immer bewegt, mir vorzustellen, wie hat der Paulus das gemacht? Für uns ist es oft ganz leicht, Entschuldigungen zu finden, nicht zu beten. Also, entweder habe ich keine Zeit oder ich habe keine Möglichkeit, ich habe kein Interesse oder was weiß ich auch immer, was sonst noch für Dinge da sein können. Es ist einfach ganz schwierig mit dem Gebet. Und jetzt stelle ich mir vor, Paulus sitzt im Gefängnis, vielleicht umgeben sogar von Wachen. Wie betet man da? Ne? Wie geht es? Hätte Paulus nicht auch von sich aus ganz leicht sagen können, also Herr, du musst schon entschuldigen, das ist jetzt also für mich unmöglich. Erstens mal fühle ich mich schlecht, zweitens mal habe ich gar nicht meine Ruhe und jetzt bin ich auch noch bedroht, jetzt bin ich also wirklich erfüllt mit Angst und Sorge. Also jetzt heute muss einfach mal das Gebet ausfallen. Und aus dem Gefängnis heraus schreibt der Paulus aber, nein, ich bete. Und er sagte sogar, ich bete unablässig, ich denke an dich, ich bete Tag und Nacht. Das ist schon außergewöhnlich, das geistliche Leben des Paulus. Es ist ein Leben des Gebets. Und das ist vielleicht mit das Allerschwierigste, das Gebetsleben. Es gibt ja wirklich im Leben eines Christen Dinge, wo dann man sagt, ja, das fällt mir gar nicht leicht. Aber das ist mit das, wo vielleicht die schwierigste Disziplin ist, das Gebet. Also nicht nur so, heute habe ich gute Laune, heute bete ich mal. Das ist ja etwas, wo also auch passieren kann. Nicht? Aber so dieses fortwährende Tag und Nacht unablässig. Bei uns ist es dann irgendwie so, also Herr, jetzt habe ich es dir schon dreimal gesagt und noch immer ist gar nichts passiert. Das ist dann so ein bisschen für uns ganz häufig so die Reaktion. Und jetzt macht der Paulus das aber fortwährend. Er ist viele Kilometer entfernt von Ephesus, viele Kilometer entfernt von Timotheus. Und trotzdem trägt er sie in seinem Herz und denkt an sie und bittet für sie. Ach, das ist etwas, was der Herr Jesus auch durch seine Gnade in dem Leben von seinen Kindern bewirkt, dass sie auf einmal einen großen Horizont bekommen. Der Paulus hätte jetzt von sich aus sagen können, also mein Horizont, das ist mein Gefängnis, das sind also meine körperliche und seelische Umstände, die ich habe im Gefängnis und das sind noch vielleicht meine Angehörige, das ist also mein Horizont. Das ist das, wo ich auch dafür Interesse habe, da bewege ich mich dafür auch. Aber weiter, ja, was die in Ephesus machen, woher soll ich das denn wissen? Wie soll ich denn wissen, was die in Ephesus machen? Der Paulus hat es aber aufs Herz gelegt bekommen vom Herrn, dieses Anliegen für die Gemeinde in Ephesus und für den Timotheus. Für welche Gemeinde habt ihr Anliegen? Natürlich sollt ihr für eure eigene Gemeinde immer ein Anliegen haben, das ist gar keine Frage. Aber hat der Herr es geschafft, euren Horizont schon zu weiten, dass ihr für andere Gemeinden mitbetet? Betet ihr regelmäßig für die Öhringer Brüdergemeinde, für die Schwäbischaler Gemeinde, die Kupferzeller Gemeinde, die Ingelfinger Gemeinde, für die Gemeinde in Heilbronn in der Umgebung, für die Gemeinde hier in Deutschland, für die Gemeinde auf der großen, weiten Erde, soweit wir Gemeinden kennen? Das ist etwas, wo der Herr uns weiterbringen möchte. Man könnte es eigentlich so sagen, am Anfang, dieses Babystadium eines Christen, da dreht sich immer nur alles um einen selbst. Das ist so diese Ich-Phase auch eines Neugeborenen. Da ist zuallererst mal nur das eigene Leben wichtig. Ne? Das ist dieses Baby, nicht? Ich muss essen, ich muss trinken, ich muss schreien und jetzt muss was kommen. Und jetzt so, das ist dann so dieses Babyverhalten. Und wenn dann ein Kind Gottes erwachsen wird und wirklich reif wird, dann kann es immer mehr von sich absehen und auf andere hinsehen. Das ist etwas Großartiges. Dann kommt auf einmal es dazu, dass Gebetsanliegen da sind für Menschen, die man vielleicht noch nie gesehen hat. Paulus hat für die Gemeinde in Kolosse sogar einen Brief geschrieben, obwohl er sie nie persönlich von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Das ist etwas Wunderschönes, wenn der Herr uns im Gebet weiter voranführen kann. Wenn er es uns aufs Herz legen kann, Tag und Nacht unablässig für die Anliegen zu beten, die er uns gegeben hat. Und jetzt wirklich auch jetzt nicht nur so, ich, meine Familie und alles, was zu mir gehört, ne, so, das ist ja, das macht jeder Mensch auf dieser Erde, dass er sich um die Seinige kümmert. Das ist ja etwas ganz, also Natürliches, sondern das, ich will es mal so sagen, das Besondere, wo der Herr Jesus ganz besonders sichtbar wird, wenn wir anfangen, für Menschen zu beten, die vielleicht uns sogar etwas Böses tun wollen. Wenn wir anfangen, für Menschen zu beten, die wir eben noch nie gesehen haben und Anliegen bekommen von Missionsstationen. Wir haben ja hier immer alle paar Wochen Missionsgebetsstunde. Und das ist dann so ein Augenblick, wo man diese Anliegen dann auch sammelt. Aber es wäre für uns gut, wenn wir sie lebendig und in unserem Herzen tragend immer wieder am Herrn hinlegen. Da ist die Gemeinde in Ephesus. Da ist der Timotheus. Und jetzt denke ich an sie. Dazu muss man natürlich arbeiten. Das heißt also, da muss ich Informationen sammeln. Da muss ich vielleicht einmal anrufen, wie geht es dir überhaupt? Hast du Gebetsanliegen? Kann ich da dafür beten? Das ist etwas, wo dann eigentlich auch vorhanden ist, wo dann ganz automatisch geht, wenn das Herz vom Herrn Jesus weit gemacht wird. Dann hat man ein großes Interesse für sein Reich. Wenn man ganz am Anfang steht und noch ganz unreif ist, hat man nur Interesse für sich. Das Reich Gottes spielt da eigentlich keine große Rolle. Also Hauptsache mir geht's gut. Hauptsache mit mir stimmt es, meine Familie ist alles in Ordnung. Ob jetzt da der oder jener, wie der zurechtkommt, ich kann mich nicht um alle kümmern. Das ist. Aber wenn der Herr das Herz weit macht, wird man zum Beter. Und dann betet man für Menschen weit, weit entfernt, Kilometer, Hunderte, Tausende Kilometer entfernt. Und man betet Tag und Nacht, man betet unablässig. Und das Wort, was hier für Gebet steht, ist sogar eines, was dieses Flehen auch, dieses Innigliche, dieses Intensive zum Ausdruck bringt. Das ist wirklich einem dann etwas, was einem auf dem Herzen liegt. Ne? Und so soll das auch sein. Beter sollen wir werden. Das ist ein Kennzeichen eigentlich des Wiedergeborenen, dass er betet. Wisst ihr das? Als der Ananias ganz große Probleme gehabt hat, den Paulus aufzusuchen, er hat den Auftrag vom Herrn bekommen. Und der Ananias sagt, also dieser Paulus, der ist mir nicht ganz geheuer. Also der Paulus, das ist jemand, der da also von seiner Seite aus uns verfolgt hat. Da sagt der Herr zu ihm, steh auf, geh in die Gasse, die man die gerade nimmt, Apostelgeschichte 9, Vers 11, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und damit sagt der Herr nicht, das ist jetzt also das erste Mal, dass er überhaupt in seinem Leben gebetet hat. Der hat ja vorher auch gebetet, aber nie unter der Leitung des Heiligen Geistes und in der Wahrheit, sondern eigentlich immer nur, wie der natürliche Mensch betet. Aber nun ist er wiedergeboren und nun darf er vom Herrn und seinem Geist geleitet beten. Und das ist ein Kennzeichen eines Wiedergeborenen. Er betet. Ist das auch unser Kennzeichen? Also, das ist einmal eine Frage wert. Ist das ein Kennzeichen von mir, dass ich bete? Ist das etwas, was Menschen vielleicht einmal über mich sagen, wenn sie mit mir Gemeinschaft auch haben oder auch mich kennenlernen? Dass sie das feststellen können, siehe, er betet. Oh, das ist heute so, dass Gebetsstunde schlecht besucht wird. Manche in der Gemeinde auf dieser Erde, da hören sie ganz auf. Ja? Und das ist also kein gutes Kennzeichen, sondern eher eigentlich ein Kennzeichen dafür, dass die Gemeinde leblos geworden ist. Wenn sie wirklich auch belebt ist von dem Herrn Jesus und seinem Geist, wird sie eine betende Gemeinde. Und auch unsere Gebetszeit wird dann eine, wo wir auch regelmäßig mit Eifer beten. Lasst euch ermutigen, vom Herrn hier weiter voranzugehen. Das ist ein Merkmal des geistlichen Lebens des Paulus gewesen. Nicht nur ich danke, sondern auch ich bete. Und jetzt kommt noch was weiteres. Klein wenig haben wir ja noch Zeit. Also, was macht er noch? Was erklärt er hier noch? Nicht nur, dass er uns sagt, dass er dankt, dass er Gott dankbar ist, sondern er betet auch. Und jetzt aber kommt fortwährend etwas, wo er uns erklärt, ich erinnere mich. Ne? Also so, wenn ihr das mal nochmal mit mir auch lesen wollt. Ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke, mich an dich erinnere in meinen Gebeten Tag und Nacht. Und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest. Nun, was denkt ein Mensch im Gefängnis? Was denkt ein Mensch in einem Gefängnis, wenn er also von Terroranhängern oder auch Terroristen festgehalten wird und bald umgebracht wird? Was sind seine Gedanken? Warum stelle ich diese Frage? Ich will damit erklären, dass es durch den Herrn Jesus Christus, dem Paulus, möglich war, durch seine Gnade ihm möglich war, auch im Gefängnis, im Angesicht des Todes, Gedanken zu haben, die gute Gedanken waren. Ich will es mal so einfach sagen. Wenn er jetzt sagt, ich erinnere mich, dann ist es nicht einfach so, was vielleicht auch ganz oft geschieht heute beim Denken des Menschen, dass er vielleicht dann ganz viele negative Gedanken hat. Also, das ist etwas, was in unserem Leben ganz leicht geschehen kann. Vor allem, wenn wir selbst vieles erlebt haben, was schwer für uns war. Und dann kann es schon auch vorkommen, besonders in Zeiten, wo wir eh angefochten sind, dass wir auch große Mühe haben damit, dann in unserem Herzen, in unseren Gedanken gut voranzugehen, gut zu denken. Ich will euch aus diesem Grund vielleicht einmal einen Vers so mitgeben, auch heute, wo unsere Hilfe sein kann. Der Paulus hat auch diese Hilfe den Geschwistern in Philippi gegeben. In Philipper 4 heißt es in Vers 8, ich lese es euch vor, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht, darüber denkt nach. Das soll in eurem Kopf drin sein. Die Gedanke, ich erinnere mich. Wenn der Paulus sich im Gefängnis erinnert und zurückblickt, dann ist das auch etwas, was er mit der Hilfe vom Herrn Jesus tun darf. Und dann erinnert er sich zum Beispiel an die Tränen von dem Timotheus. Und das waren Tränen, die er wahrscheinlich beim Abschied geweint hat, wo er und der Paulus sich trennen mussten. Der Paulus ist weitergezogen von Ephesus und er ist alleine dort zurückgeblieben. Und das war für den Timotheus doch auch ganz schwierig gewesen. Und der Paulus erinnert sich an die Familie von dem Timotheus, an die Großmutter, die Louis und die Eunike und an ihren Glaube. Und er erinnert sich an den Glaube von dem Timotheus, an dem ungeheuchelten Glaube von dem Timotheus. Gute Gedanke. Es ist ein großes Einfallfenster für den Satan, wenn wir nicht in unserem Gedanke, in unserer Gedankenwelt, in unserem Denken, uns an den Herrn Jesus klammern. Herr, bewahre mich in meiner Gedanken. Der Widersacher ist so leicht in der Lage dazu, uns dazu zu bringen, schlechte Gedanken zu haben, die uns nicht auferbauen und andere nicht auferbauen. Die uns nicht helfen und andere nicht helfen. Die Gott nicht verherrlichen und in keiner Weise nützlich sind für unser Leben oder für das Leben von anderen. Das ist etwas, wo also ganz, ganz viele Probleme auch da sind. Der Paulus, der hat es einmal den Korinther, auch ganz am Anfang des ersten Korintherbriefes, hat er das auch ihnen erklärt oder auch ihnen aufs Herz gelegt. 1. Korinther 1, Vers 10, da sagt er, ich rufe euch aber auf, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Gesinnung, da ist das drin, eigentlich das, was man im Herzen denkt, was man als Anliegen hat, was einem das Ziel ist. Ne? Dieselbe Gesinnung. Das ist gar nicht so einfach immer. Und das kann dann bis dahin gehe, dass der Paulus sogar erklärt, 2. Korinther 11, Vers 3, da sagt er, ich fürchte aber, es könnte womöglich so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfall gegenüber Christus. Also die Gedanken, das Innere in unserem Herzen, unsere ganze Gedanke, die wir uns machen, das ist ein Schlachtfeld. Wo der Feind immer wieder versucht, uns zu beeinflussen in der ganz negative Art und Weise. Und der Herr uns aber von seiner Seite beistehen möchte, dass wir lernen, richtig gut zu denken. Manch einer hat sich in seinem Herzen zuerst ruiniert, bevor sein Leben ruiniert wurde. Er hat im Herzen sich so sehr auch durch negative Gedanken zerfressen lassen, auffressen lassen, dass dann am Ende sein ganzes Leben auch aufgefressen wurde. Das ist etwas, wo ne, der Paulus, der könnte ja auch im Gefängnis sitzend jetzt sagen, also jetzt denke ich mal über die Ungerechtigkeit nach. So, dieser Nero, wenn ich den nur in meine Hände kriegen könnte, ich würde ihm den Kopf abreißen, ne? Oder diese Gefängnisse, diese Soldaten, die mir heute wieder so arg auch es schwer gemacht haben, ne, die mich so verhöhnt haben und mich verspottet haben. Nicht? Also ich könnte ihnen wirklich auch, wenn ich sie in die Hände bekommen könnte, also ich würde es ihnen gerne zurückzahlen. Ne? Das sind ja Sachen, die durchaus auch, das wäre ja etwas, was auch möglich gewesen wäre. Ne? Wie kann man mich hier festhalten? Ich habe doch nichts verbrochen. Nicht? Also ich bin doch unschuldig. Ne? Und glaub mir, eure Gedanken, die können auch in diese Richtung gehen. Diese Welt, in der wir leben und die Umgebung, in der wir uns befinden. Es gibt so viele Sachen, wo wir selber ganz unzufrieden werden können. Und wo wir die Hilfe des Herrn brauchen, gute Gedanken zu haben. Das Rechte denken zu können. Worüber soll ich eigentlich nachdenken? Der Herr kann mir das zeigen. Und der Herr kann mir helfen. Der Herr hat dem Paulus geholfen. Ne? Ich bin, was ich bin, durch seine Gnade. Wenn er im Gefängnis jetzt an diese Gemeinde in Ephesus denkt, an Timotheus denkt und an die ganze Situation denkt, dann ist das etwas, was der Herr ihm aufs Herz gelegt hat. Wie schön wäre es, wenn wir uns ganz viele Gedanken machen könnten über sein Reich und wie wir es fördern können. Ne? Oder uns erinnern können an das Werk des Herrn Jesus Christus, welches er vollbracht hat in seine Kinder. Gute Gedanken zu haben ein Mensch kann sehr stark beeinträchtigt werden dadurch, dass er negative, schlechte Gedanken hat. Und das ist dann leider etwas, wodurch auch andere ganz negativ beeinflusst werden. Es muss nur jemand kommen in der Gemeinschaft hinein, der eben nur schlecht redet. Dann ist die Gefahr ganz groß, dass die ganze Gemeinschaft dadurch auch beeinträchtigt wird. Das ist ganz schwierig. Und deswegen ist es so wichtig, mit Jesus lernen zu denken. Und dann auch dadurch andere aufbauen zu können. Da sitzt einer, der nicht mehr lang zu leben hat. Und was macht er? Mit seinen Gedanken, mit seinen Erinnerungen baut er den Timotheus auf. Ich erinnere mich an deinen ungeheuchelten Glauben. Ja, das ist etwas Schönes, wenn das gelingen kann. Und der Herr will uns dazu helfen. Ganz kurz, ein letztes noch, nicht nur ich danke, ich bete, ich erinnere mich, sondern ich blicke nach vorne. Das ist erstaunlich in unserem Text. Und deswegen möchte ich das am Schluss ganz kurz auch noch mit uns auf den Weg geben. Ich blicke nach vorne. Der Paulus macht es wirklich, denn er sagt, ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, Vers 4. Ja, Moment, der Paulus weiß doch, dass er jetzt bald auch aufbrechen wird. Das hindert ihn gar nicht daran, nach vorne zu schauen. Und sich zu freuen darauf, dass er den Timotheus bald wieder sehen darf. Ist doch erstaunlich, oder? Und diese Freude, das ist etwas, was ihm auf Auge steht. Ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Also ich weiß nicht, was ihr noch vor euch habt, so was vor euch liegt. Und wie ihr nach vorne blickt. Aber jeder von uns tut es in einer gewissen Weise. Auch dieses nach vorne blicken und eigentlich gar nichts mehr erwarten, ist ja immer noch etwas, wo wir eine Reaktion zeigen auf die Zukunft. Versteht ihr, was ich meine? Man kann eigentlich auch als jemand leben, der durchaus weiß, es kommt etwas auf mich zu, aber man kann so reagieren, als wäre das, was auf mich zukommt, so wertlos, dass ich im Grunde gar nichts erwarten darf mehr. Dass ich gar nicht mehr in irgendeiner Weise Grund hätte, mich freuen zu können. Denn es ist doch aus, es ist doch vorbei, mein Leben ist doch vorbei. Ich kann mich doch jetzt gar nicht mehr freuen, es ist doch alles dahin, ich habe keine Freiheit mehr und ich bin hier im Gefängnis und jetzt ist doch alles aus. Das kann ganz leicht passieren. Aber das ist das, was der Herr ihm geschenkt hat, dem Paulus. Es ist sein geistliches Leben, dass er nach vorne blickt. Er bricht auf. Er ist nicht beim sich verabschieden. Er bricht auf. Und er ist jemand, der sich freut, auch noch einmal den Timotheus sehen zu können. Oh, wie oft ist es der Fall, dass man in schwierige Lebensumstände, bedingt durch äußerlich große Nöte oder auch durch das Alter bedingt, die Lust verliert an der Gemeinschaft. Also, keine Lust mehr an der Gemeinschaft. Ich habe kein Verlangen mehr, den Timotheus zu sehen. Nicht so. Versteht ihr, was ich meine? Das ist dann gar nicht mehr so da. Eigentlich nur noch, lasst mich in Ruhe. So ein bisschen in dieser Weise. Und jetzt sagt der Paulus aber hier, ich bin voll Verlangen, dich zu sehen. Das ist schön. Jemand, der am Ende seines Lebens angekommen ist, der zerschunden und zerschlagen ist, viele Narben auf seinem Leib trägt und doch hat der Herr Jesus es ihm bis zum letzten Tag geschenkt, dieses Verlangen nach christlicher Gemeinschaft. Schön. Und das darf wachsen, das darf zunehmen, auch im Alter, das darf zunehmen, auch in schwierige Lebensumstände. Ich habe Verlangen, dich zu sehen. Ich will es mal so sagen, wenn der Herr Jesus in unserem Herzen kräftig wirkt, wächst dieses Verlangen. Oh, ich habe Verlangen, die Gemeinschaft aufzusuchen. Ich habe Verlangen, meine Geschwister zu sehen. Wenn wir den Herrn Jesus so ein bisschen auf Abstand halten, dann kann das ganz leicht passieren, dass wir sagen, oh, ich will sie eigentlich gar nicht mehr sehen. Also irgendwo sind sie mir doch zuwider. Und wenn ich mir überlege, was ich mit denen alle schon erlebt habe, ich will sie gar nicht mehr so oft sehen. Das ist dann, wenn der Herr nicht wirklich in unserem Herzen so den Raum finden kann, den er gern hat. Das ist dann etwas, wo wir ganz arg zu kämpfen haben. Aber wenn der Herr in unserem Leben durch seine Gnade wirkt, werden wir das bis zum Ende genauso sagen, ich habe Verlangen nach Gemeinschaft. Als die Mutter von Wilhelm Busch in ihrem hohen Alter aufgehört hat, hören zu können. Sie war taub. Sie hat nicht mehr hören können. Da haben die Kinder zu ihr gesagt, aber Mutter, warum gehst du noch in die Gemeinschaft? Du hörst doch gar nichts mehr. Da hat sie gesagt, da ist mein Platz. Da ist mein Platz, da gehöre ich hin. Ich habe Verlangen nach der Gemeinschaft. Hätte sie nicht ganz einfach sagen können, also, bringt mir doch gar nichts mehr. Ich höre doch gar nichts mehr. Das hat der Wilhelm Busch, den hat es verwundert. Warum geht sie denn da immer noch hin? Oh, der Herr hat ihr das Verlangen geschenkt. Und wenn sie gar nichts mehr gehört hat, das war ihr Platz, da hat der Herr sie hingestellt. Da war sie ihr Glied am Leib. Das ist schön. Etwas Wunderbares. Etwas Herrliches. Da zeigt sich die Frucht des Herrn Jesus Christus im Leben unserer Herzen. Ne? In unserem Herzen. Wenn dann aber auch das sichtbar wird. Da wird wirklich auch dann offenbar, oh, da wirkt der Herr. Da wirkt der Herr. Verlangen nach Gemeinschaft. Und Freude, die vor einem liegt. Ich erwarte etwas. Ich erwarte, mit Freude erfüllt zu werden. Manch einer ist so pessimistisch geworden, dass er nur noch den Tod erwartet oder Schreckliches erwartet oder Dinge erwartet, die alle schief laufen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Paulus hat Freude erwartet. Ich erwarte, mit Freude erfüllt zu werden, wenn ich dich sehe, Timotheus. Oh, das ist etwas Großartiges, Freude zu erwarten um Jesu Willen, mit der Hilfe von dem Herrn Jesus, ja, in dem Vertrauen zu ihm, dass er einem das schenken möchte, dass er einen nicht nur, jetzt will ich es mal so sagen, immer durch Prüfungen hetzt und uns dann also von einem Kraftakt zum anderen schickt, sondern er möchte uns Freude schenken. Er möchte uns Freude schenken und wir dürfen sie erwarten. Also das geistliche Leben des Paulus. Ich danke Gott. Ich bete. Und ich erinnere mich, ich denke in einer guten Weise. Und ich blicke voraus. Nun, der Herr möchte uns da auch helfen, weiter zu wachsen und weiter voranzugehen. Vertraut ihm und geht mit ihm auf eurem Weg. Ich möchte am Schluss gemeinsam mit uns still werden und beten. Herr Jesus, wenn wir das geistliche Leben des Paulus uns ansehen, in dieser Gefängniszelle staunen wir schon sehr. Herr, wir haben manchmal nicht halb so viele Probleme wie der Paulus und können doch uns entschuldigen, ob es nun mangelnde Dankbarkeit, mangelndes Gebetsleben ist, schlechte Gedanken sind oder auch Hoffnungslosigkeit. Wir erachten es als normal, so zu reagieren. O Herr, vergib uns, dass unser Standard heute gar nicht mehr der Bibel so richtig gut angepasst ist, dass wir da auch uns es angewöhnt haben, in viele Bereiche ein Leben zu führen, was dich gar nicht ehrt. Herr, bringe uns weiter voran, jeden Einzelnen von uns. Ich brauche es und wir alle brauchen es. O, hilf uns, dass wir mit Freude dir danken können, mit Freude beten können, gute Gedanken pflegen können und nach vorne blicken können durch den Glauben. Amen.